Du hörst den Podcast zum Lernen lernen von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Bring dein Hirn zum Leuchten. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist euer Jens und heute ist ein besonderer Tag, denn heute haben wir die 100. Sendung. Und zu Gast habe ich einen Ausländer, einen aus Österreich, aus Innsbruck, einen Tiroler, einen, der mit Podcasts sich super gut auskennt. Und es ist niemand geringerer als der beste Bekannte von Vera Birkenbiel und der Andreas Giermeier. Herzlich willkommen, Andreas. Schön,
dass ich grüße dich, lieber Jens. Ich habe die große Freude gehabt, lange Jahre bei Ihrem als freier Mitarbeiter mitzuarbeiten und mache heute noch unter anderem ihre Facebook-Seite. Und man kennt mich auch darüber, ja. Wobei ich mit lernenderzukunft.com, da können Sie gerne alle vorbeischauen, die jetzt daheim zuhören. Aber ihr habt jetzt da mindestens 99 Mal die Möglichkeit gehabt, diesen jungen Mann, der da hinter seinem Mikrofon verbringt, etwas näher kennenzulernen. Aber es sind so manche Details, die, glaube ich, deine Hörer von dir noch nicht so wissen, mein lieber Jens. Deswegen möchte ich heute die Situation liebend gerne schamlos ausnützen, dass nicht du mich interviewst, können wir gerne auch machen, aber heute geht es einmal um den, der anderer Menschen Hirne zum Leuchten bringen will. Und es geht halt um den Jens Vogt, den mit dem stummen I. Mein lieber Jens, gehen wir tatsächlich einmal ganz, ganz, ganz zurück zum kleinen Jens. Woher kommst du denn? Was waren deine Eltern? Was sind die Hintergründe? Waren es auch schon so kreative Chaoten oder kommst du aus einem Buchhalterhaushalt?
Jetzt könnte man ja vermuten, nicht? Was?
Ja, nee.
Also, Geburtsort ist Oderberg. Oderberg liegt in Brandenburg und ich bin ja auch wirklich in Brandenburg geblieben. Bis heute. Und es wird auch so bleiben. Meine Eltern sind Handwerker gewesen, und zwar mein Vater Bäckermeister, und ich bin also ein Bäckerjunge, ein Bäckersohn, und in der Backstube aufgewachsen und habe in frühen Jahren schon Brötchen geknetet und Torten nicht bestrichen, aber Pfefferkuchenherzen in die Schokolade geworfen. Da war ich so 3 oder 4, ja, und dann später natürlich immer wieder in der Backstube gewesen, genau. Da bin ich aufgewachsen.
Deine Mutter war auch in dem Betrieb dann mit?
Ja, klar. Also es ist ja eine Bäckerei gewesen. Also das nennt sich offiziell mithelfende Ehefrau, was aber komplett untertrieben ist. Also sie ist die Geschäftsführerin gewesen. Sie hat die Finanzen gemacht. Und beide sind für mich natürlich unglaubliche Vorbilder gewesen, weil sie sowas von fleißig waren. Sie haben also durchschnittlich 16 Stunden am Tag gearbeitet. Das war für sie also echt das Normale. Und irgendwann gab es ja dann mal einen Ruhetag. Das war aber viel, viel später erst. Also sie haben unfassbar viel gearbeitet. Und dann natürlich mit 65 auch nicht aufgehört, sondern ich glaube mit 76 haben sie dann die Sachen zur Seite gelegt. Und dann sind sie wirklich in den verdienten Ruhestand gegangen. Und im Moment sind sie total glücklich in ihrem ehemaligen Wochenendhaus. Jetzt sind sie dahin gezogen. Ja.
Zwei Vokabeln, Respekt und Demut.
Vor allem. Ja, wirklich wahr.
In diesem Lebenswerk, ja. Mhm.
Das ist wirklich ein Lebenswerk. Mhm.
Und du hast es ja tatsächlich auch, also wenn ich jetzt auch über Vera Birkenbiel nachdenke, ja, Genie und alles hauen sie ihr an den Kopf als Eigenschaften, aber natürlich das meiste war auch der große Fleiß. Also was die Arbeit reingesteckt hat und wie viel Grit, wie es auf Neudeutsch heißt, also dieses Durchhaltevermögen, dieses Dranbleiben, das ist schon einer der Hauptfaktoren für ein erfolgreiches und gelingendes Leben auch, ja.
Ja, und das kann man so sagen. Mhm.
Der liebe Jens, hat der sich dann in welche Schule ist der? Wie war das damals? Also hat es da in der DDR, das war ja noch tatsächlich damals DDR,
ja, ja, klar.
Mhm. Es besondere Schulsysteme gegeben, die sich von den heutigen unterscheiden würden?
Ja, kann man schon so sagen. Also wir hatten damals die Polytechnische Oberschule. Das heißt also, wir hatten ja den normalen Unterricht, aber polytechnisch heißt auch wirklich Unterricht in der Produktion. Ja, also wir waren auch praktisch unterwegs. Ich habe zum Beispiel in der 8. und 9. Klasse, nee, in der 8. Klasse Trecker zusammengeschraubt. Ja, also solche Sachen oder Werkenunterricht gehabt und so weiter. Aber und dann ging es dann so ab der 9. Klasse erst in die höheren Schulen. Also die Polytechnische Oberschule geht es bis zur 10. Klasse. Und die höheren Schulen, also dann ist die EOS, also erweiterte Oberschule hieß es, also hieß bei uns gar nicht Gymnasium, das war es aber mit Abitur und so. Das ging dann eigentlich erst ab der 11. Klasse los, aber bei uns war es so organisiert, dass wir ab der 9. Klasse dann da in die Vorbereitung gingen und wenn du dich da einigermaßen bewährt hast, dann durftest du bleiben.
Und ein paar Quer- und da ist dann auch schon dazu. Die Lust zu dem Handwerklichen, weil du bist ja auch ein Spielebauer mittlerweile, ein sehr erfolgreicher Spielebauer, würde ich mal behaupten. Und dann auch diese ganze Schnitzen und ist das damals schon bei dir ausgelöst worden, sozusagen, die Liebe dazu, oder ist das später gekommen?
Das ist, glaube ich, ein bisschen später gekommen, ja. Also diese Liebe zum Handwerk selber, die ist natürlich da, weil also ich bin ja wirklich ein Handwerkssohn gewesen und da spielt ja auch Handwerk. Ja,
zwischen Teigkneten und schon ein Unterschied.
Ja, aber du schaffst was. Also du hast natürlich was in der Hand, nicht? Ja, das ist auf jeden Fall. Und dann kommen aber auch noch ein paar Eigenschaften dazu, die und ich glaube, die kommen mir auch heute doch immer noch zugute. Also dieses unternehmerische Denken, das hatten wir ja in der DDR, hätten wir das ja normalerweise nicht gelernt, nicht? Also das war auch nicht so gewünscht. Also ich wäre auch übrigens beinahe gar nicht ans Gymnasium gekommen, also an die erweiterte Oberschule. Ich hatte zwar einen Durchschnitt von 1,0 in der Schule, also das wäre eigentlich überhaupt gar keine Frage gewesen, aber es wurden nur 3 aus unserem Ort zugelassen und davon waren die anderen 3, warte mal, einer war auch ein Handwerkersohn und die anderen beiden waren aber Arbeiterkinder und Arbeiterkinder wurden in dem Fall wirklich bevorzugt. Und ich wurde abgelehnt und dann ist meine Mutter nochmal mit mir unterm Arm dann nach Eberswalde gegangen und dann hat sie gesagt, ich gehe nicht eher hier raus, bis mein Jens nicht hier doch angenommen wird. Und das war dann
die Szene bei Forrest Gump, wo dann die Mama auch zum Direktor, wobei das war dann, die sind nicht so gut ausgegangen.
Aber, ja, genau.
Ja, aber das so die Parallele. Das
ja.
Bis aufs Letzte, ja. Und wenn ihr jetzt mal in diese Situation reinversetzt, du sagst 1-0er Schüler, warst du dann damals tatsächlich auch schon so ein Wiffzack im Lernen oder?
Naja, also ich muss wirklich sagen, dass mir das Lernen leicht gefallen ist, aber es hat mir auch unglaublich Spaß gemacht. Und ich war damals auch ein guter Leser. Also ich habe wirklich, sagen wir mal, im Gegensatz zu vielen meiner Mitschüler, jede Woche mindestens 1 oder 2 Bücher ausgelesen gehabt. Also die Bibliothek, also die kleine Bibliothek in Oderberg, die kannte mich natürlich. Also
welche Art von Literatur war das? Also ich weiß nur, es gibt das Extremum, die Frau Wagenknecht, also Sarah Wagenknecht, die Politiker, die hat ja irgendwie, glaube ich, mit 8 oder 9 oder 10, hat die ja Faust schon gelesen gehabt.
Ja, nee, so gut war das nicht. Nee.
Ich weiß nicht, was bei dir. Also
Nee, ganz normale Kinder- und Jugendbücher, aber es waren halt viele. Und je mehr man dann liest, und wenn du nur Piratenbücher liest, weißt du, dann kriegst du ja trotzdem was mit, was im Mittelalter passiert ist und sowas alles. Also das war vielleicht schon so der erste Schritt zu solcher Sache. Techniken, Lerntechniken oder so, die hatte ich gar nicht.
Da teilst du das mit 99,9% aller Schüler irgendwie, ja. praktisch noch nie wirklich gelernt haben, wie Lernen funktionieren könnte und dann auch noch Spaß dabei zu entwickeln. Das ist häufig ein Produkt des Zufalls, ja.
Genau.
Dazu gibt es ja auch dich und deine Akademie, um das nicht mehr dem Zufall überlassen zu müssen, ja. Geh mir die Schritte weiter. Du hast dich aber dann entschieden, ich weiß nicht, hast du dich entschieden oder war es mehr oder weniger Zufall, ins Lehramt zu starten?
Nee, da habe ich ich mich wirklich zu entschieden. Also eigentlich der normale Karriereschritt wäre gewesen, ich übernehme die Bäckerei meiner Eltern. Also ich war der Älteste von uns dreien und hätte demzufolge, ja, das war halt so üblich. Also der Älteste kriegt die Bäckerei, so wie bei...
Also nicht Konditorei, sondern Bäckerei.
Bäckerei, also ja. Brot, ja. Also wobei, es war ein Bäcker und Konditormeister. Also er war beides, okay. Denke. Ja. Ja, ja. Übrigens einer der allerbesten überhaupt in Brandenburg, mindestens einer der besten in Deutschland. Ich aber nicht nur, weil ich jetzt stolz auf ihn bin, sondern es gibt einen Wettbewerb bei Handwerkern, unter anderem auch bei Bäckern und dann... Da wird die berühmte goldene Brezel überreicht. Und diese goldene Brezel, die wird also echt verliehen, die ist unfassbar schwer zu bekommen. Und zwar kommen die Leute, die das testen, inkognito, kaufen Brot, Kuchen, lassen sich bewirten, gehen dann wieder und bewerten dann alles. Und dann kommen sie nochmal unangemeldet zum Beispiel in die Backstube, irgendwann 2, 3, 4, 5 Tage später und sortieren, also wie ist die Hygiene, wie ist der Umgang mit Mitarbeitern. Dann werden Mitarbeiter gecheckt und weiß ich was alles, was die so drauf haben. Und dann weiß man aber davon eigentlich gar nichts. Und dann irgendwann kommt dann der Minister, der Landwirtschaftsminister, glaube ich, wie war das damals immer, und überreichte dann die goldene Brezel in einer feierlichen Zeremonie. Und mein Vater, und deswegen sage ich, das wäre ja jetzt einmalig gewesen, aber nein, er hat diese Brezel auch verteidigt. Und ich glaube, das gab nur einen einzigen Bäcker in ganz Brandenburg, der dem das auch gelungen ist.
Wir sprechen heute mit einem, der aus gutem Hause einerseits kommt, was ihr ja vorher schon mit dir gedacht habt, aber dann auch noch kulinarisch auf dieser Höhe.
Aber und hallo.
Die Anne im nächsten Interview deine Tochter interviewen, wie gut er denn auch kocht, der junge Mann. Ja? Hast du tatsächlich diese lukullische Leidenschaft auch aufrechterhalten und bist heute fleißiger Koch oder genießt?
Nee, leider nicht. Also dazu ist wirklich kaum Zeit. Also ab und an...
kreativ zu sein, so eine Lasagne zu machen oder was auch immer.
Ja, das kann ich schon. Aber beispielsweise eine Sache muss ich tatsächlich immer backen, auch wenn es mir manchmal nervt, aber das mache ich tatsächlich seit 30 Jahren, glaube ich. Oder noch länger, 40 Jahren. Seit 40 Jahren muss ich immer zu Silvester die Pfannkuchen backen. Also wir sagen immer Pfannkuchen dazu, also die Krapfen. Die Österreicher werden wahrscheinlich Krapfen sagen, oder?
Krapfen, das sind diese runden,
ja, genau.
Die Semmeln und mit Crepe-Teig auch gemacht werden, ja. Das schwer herzustellen, ja, also ist. Ja.
Fett.
Pfannkuchen, das sind die flachen bei uns.
Ja, na, ihr habt ja auch
Pfannkuchen, das sind diese flachen, ja, ja. Dinger, die man dann so in der Pfanne wendet und so.
Genau, also wir müssen das immer für die anderen Deutschen sagen. Also das, was ihr euch unter Berliner vorstellt, also wir würden niemals, und die Berliner übrigens auch nicht, niemals Berliner dazu sagen. Also das sind die Krapfen halt oder Berliner, ja, oder was auch. Ja, und da habe ich aber ein Rezept von meiner Oma. Das unterschied sich ziemlich von dem meines Vaters. Und ja, und unsere Freunde, mit denen wir wirklich jedes Jahr seit 40 Jahren Silvester feiern, die bestehen immer da drauf.
Also jetzt machen wir gleich einen richtigen Sales-Hook, also für alle, die Marketing kennen. Wenn Sie dieses Rezept haben wollen, müssen Sie mindestens zu ihm ins Seminar persönlich kommen.
Ja, genau.
Dann gibt es das gratis mit dazu. Also diesen Bonus, den gibt es ab sofort. Da werden jetzt ganz viele Leute fragen.
Genau.
Oder du darfst dann tatsächlich solche Dinge mitbringen. Also das gibt es dann, wenn man...
Ach so, wo ich dann muss, ja, ich dafür auch noch die Pfannkuchen backen.
Ja, ja, wobei, wenn die Trainerausbildung machen, dann lohnt sich das finanziell.
Ja, dann lohnt sich.
Ja, ja, ja. Das ist dann, ja, schon, ja, gehen wir die Schritte, weil du hast dich dann entschieden, hast du dir die Fächer selber ausgesucht oder war das, was gerade verfügbar war?
Nee, die habe ich mir auch.
Wie frei war das damals in der DDR? Ich stelle mir das so vor, das war ja so, da ist irgendein von oben, der hat bestimmt, du musst jetzt dieses oder jenes, oder war das gar nicht so?
Nein, das war nicht so. Also du konntest schon deinen Beruf wählen. Die Frage ist natürlich, ob du nun deinen Lieblingsberuf gekriegt hättest, weil du musstest dich natürlich bewerben. Also bei uns war es zum Beispiel so, wir haben uns beworben als Lehramtsstudent, aber wir haben nie Lehramt gesagt, wir sind Lehrer geworden. Und ich wollte unbedingt Sportlehrer werden, also das war schon mal klar. Und die Kombination, also es gibt immer eine Kombination, und da gibt's eine gängige Kombination, Erdkunde zum Beispiel, so, das habe ich ja dann auch gemacht, Bio, dann Sport, Deutsch gab's,
glaube ich, auch. Bio bietet sich ja noch mehr an.
Ja, ja.
Der Körper und ja.
Ja, ja. Also, ich war ja damals auch wirklich recht guter Sportler, Leichtathlet und später bin ich ja im Basketballer noch gewesen. Aber,
Wie groß bist du? Das ist auch noch ein wichtiger Fakt natürlich. Ich frage nicht nach dem Gewicht, aber nach der Größe.
2,35
Also natürlich, also geistig garantiert, aber
Meter. Nein,
tatsächlich.
glaubst du mir nicht, nicht? Nein, 1,72 Meter bin ich groß.
Und da ist mal guter Basketballer. Naja,
Ja,
okay.
man braucht Aufbauspieler und da war ich ziemlich schnell und auch ganz
Und?
treffsicher eigentlich. Natürlich nicht jetzt in irgendwelchen sonstigen Ligen
Michael
oder
Jordan
was
wäre
ich.
an dir vorbeigerannt, aber
Ja. Aber ich hatte mal tatsächlich, ich habe ja dann auch einen Basketballverein gegründet, also ja, einen großen sogar. Und also am Ende war er groß. Ja, die gibt es ja auch immer noch, den habe ich 19 Jahre lang geleitet.
Respekt.
Aber wie gesagt, ich wollte
Aber da ist schon, da
irgendwann
kommt schon wieder der Trainer durch. Wann war
mal.
deine erste Rolle als Trainer?
Das war eigentlich noch in der Schulzeit. Einerseits habe ich eine Truppe gehabt, denen ich beim Lernen geholfen habe, aber eben noch ohne Methoden und so. Einfach nur, weil es mir ganz recht leicht gefallen ist, auch beim Gymnasium selbst. Und dann hatten wir eine allgemeine Sportgruppe in unserer Klasse. Also wir waren eine recht gute Klasse, aber es gab eine ganze Menge, die hätten kein so ein gutes Abi gemacht, einfach weil sie sich durch Sport die Zensur versaut hätten. Und da ich ja nur Sportler war, habe ich gesagt, na Leute, passt auf, dann machen wir es doch so. Einmal in der Woche treffen wir uns irgendwo und dann haben wir sonst was gemacht. Hindernislauf durch den Wald und Dünen runterspringen und ach weiß ich. Also irgendwie, jedenfalls haben sich alle verbessert und das hat mir so einen Spaß gemacht, dass ich gesagt, also ich bin auf jeden Fall dabei, ich muss so Lehrer werden. Das war klar.
Spannend. Ja, wobei mittlerweile wissen wir ja auch so aus der Neurobiologie, dass da durch solche koordinativen Geschichten, wie du sagst, Hindernislauf und so, ja auch im Hirn viel abgeht. Also das trägt dann tatsächlich auch noch für, also es korreliert dann mit der Zunahme auch der positiven Leistung in anderen Fächern zum Beispiel,
Ja, kann schon
wenn wir
sein.
auch sportlich aktiv sind. Ganz spannend. Ganz, ganz spannend. Okay, und dann bist du irgendwann einmal in irgendeiner Schule gelandet, unterstelle ich.
Ja, aber das ist ja noch, ja, ist ja noch ganz lang. Also auf jeden Fall, ich wollte ja noch sagen, also Sport war klar und Erdkunde wollte ich auch, also ich habe erst überlegt, ich hätte auch Mathe noch ganz gerne gemacht oder ich hätte auch ganz gerne Bio gemacht. Es wären alles so Fächer gewesen, die
Ich
mir
finde es so
gelegen
geil, dass
haben.
du die Auswahl hast. Die meisten haben ja die Auswahl nicht. Die meisten sagen,
Doch.
ich kann ja eh nur das eine. Ja,
Nee.
das ist
Aber ich hatte halt einen sehr guten Geolehrer damals. Der hat das wirklich so toll gemacht. Den habe ich auch noch mehrfach danach besucht. Also den gibt es auch noch, den Herrn Schmitz. Und das hat so einen Spaß gemacht bei dem immer. Und er sagt, also wenn ich ein Fach nehme, dann wird das wahrscheinlich sein. Und noch eine zweite Sache, auch in Oderberg noch. Da ist sozusagen die Grundlage gelegt worden. Ich habe Fossilien gesammelt und ich habe einen Museumsdirektor gehabt und das war auch ein ehemaliger Lehrer, also ein pensionierter Lehrer und der hat mich dann sozusagen durch die Geologie geführt. Also der hat gesagt, oh, da hast du aber was Tolles gefunden, hat dann mir die Erdgeschichte erklärt und dann irgendwann haben wir sogar mal einen Mammutknochen gefunden, nee, Mammutzahn, Backenzahn vom Mammut. Und Ammoniten und Trilobiten und ach, weiß ich was halt. Bei Oderberg ist so eine Gegend, wo es auch Kiesgruben gibt. Und das ist natürlich Eiszeit und da findet man natürlich viel. Das ist eine schöne Sache gewesen und das hat mich immer fasziniert. Also Steine sowieso. Naja, und deswegen bin ich also auch Erdkundelehrer geworden. Das war also der Ansatz. Genau.
Und das war auch getrennt. Also da hat es nicht Naturwissenschaften gegeben, sondern die einzelnen Fächer waren getrennt, ja.
Ja. Also wir waren eigentlich Spovis, also Sportwissenschaftler, im Hauptfach und im Nebenfach, das musste man vorher festlegen, Nebenfach waren wir dann Erdkundelehrer, also Erdkundestudenten. Aber ich war einer von zweien von der ganzen Truppe, die in Erdkunde seine Diplomarbeit geschrieben hat.
Thema.
Eiszeit, Eiszeitalter im Bereich vom Fürstenwalde übrigens das. Ja, genau. Also ich
Alle,
konnte
die
am
gut
Ende.
Englisch können, wissen jetzt natürlich Ice Age,
Ice Age, genau, ja,
Mammut,
genau. Da gab es da so ein
Otto.
Faultier. Ein Faultier und Manni, das Mammut.
Ja.
Genau. Genau, also das war so mein Thema. Und das war übrigens, also wenn du das heute hätte man meine Diplomarbeit tatsächlich wahrscheinlich in 3 Tagen schreiben können. Meine hat aber über ein halbes Jahr gedauert, weil es gab natürlich noch keine Computer zur damaligen Zeit. Und ich musste Messtischblätter mit Buntstift ausmalen in einer Fläche von 10 mal 10 Metern etwa. Und da konnte ich dann aber ganz genau... 10 Meter. Ja, es ist wahnsinnig. Wow. Du kannst dir das nicht vorstellen. Heute würdest du es anklicken und sagen, okay, mach mal bitte alles, was zwischen diesen beiden Linien blau ist. So, irgendwie sowas. Also irre. Ich habe also wirklich Karten erstmal, übrigens höchst geheime Karten. Also Messtischblätter im Maßstabbereich 1 zu 25.000 war also Hochsicherheit. Heute guckst du über Satellit, ach gucke, da steht mein Auto. Naja, das war damals.
Was war der Jens damals für ein Typ, wenn du ihn beschreiben würdest? War das so der Frauenmacker und hat dann schon 30 Freundinnen an der linken Hand gehabt und war extrem beliebt, also beliebt offenbar, zumindest nicht unbeliebt, wenn du erzählt hast, du hast viel mit deinen Kommilitoninnen zusammen auch gelernt und so. Da brauchst du eine gewisse Art von Sympathie. Magst du da ein paar Worte dazu verlieren?
Ja, also ein Frauentyp.
Würdest du den Jens von damals gerne heute als Freund haben?
Ja. Ja, würde ich auf jeden Fall. Das kann man schon so sagen. Also ein Frauentyp war ich jetzt nicht. Aber ein geselliger Typ. Also ich musste
immer Leute. Sportlich, da kann ja schon was her.
Ja, sportlich sowieso. Und man muss ja vielleicht auch dazu sagen, ich bin bei den Mädchen, also doch, ein bisschen musst du schon sagen. Also bei den Mädchen bin ich ganz gut angekommen, außer bei einer. Bei einer.
Das war wahrscheinlich diejenige welche, oder?
So ist es. 3 Jahre habe ich an gebaggert. 3 Jahre und am letzten Schultag, kurz vor den Prüfungen, habe ich dann endgültig gesagt, also willst du mich jetzt haben oder nicht? Und dann hat sie gesagt, vielleicht. Und jetzt bin ich mit ihr seit 40 Jahren verheiratet. Ja, cool, oder?
Ich muss einfach dazu schweigen, weil das ist so, es ist so schön. Echt. Ich habe jetzt das gar nicht erwartet. Ich habe mir gedacht, da kommt jetzt irgendwas. Ja, ich war schon ein cooler Typ oder so. Aber das finde ich echt eine richtig geile Geschichte. Eine richtig schöne Geschichte. Ach. Und wie hast du sie dann noch bezirzt? Also wie hast du das dann...
Na, also
von dem Vielleicht zu dem Ja, das ist ja ein riesiger Schritt.
Ja, natürlich. Also das, also ich weiß auch noch den Tag. Also,
jetzt daheim zuhören, das ist jetzt die mega Seduction-Technik.
Also man musste vielleicht dazu sagen, wir hatten damals war ja wirklich ein Theaterbesuch sehr erschwinglich. Also haben wirklich ein Theaterabo gehabt mit meiner Klasse oder mit unserer Klasse. Also Dagi und ich natürlich auch. Und dann sind wir an dem Tag nach Berlin gefahren zum, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall, ich glaube, Berliner Ensemble oder Volksbühne, da gab es das Musical Mein Freund Bunbury, das weiß ich noch.
Mein Freund?
Mein Freund Bunbury. Dum, 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 dum. Naja, und jedenfalls, als ich sie dort gefragt hatte, in der S-Bahn, da sagt sie, vielleicht. Und ich hatte ehrlich gesagt eigentlich schon nicht mehr damit gerechnet. Und ich wusste in dem Moment überhaupt gar nicht, die will ja doch, also was mache ich jetzt mit dir? So ungefähr. Wollen wir...
Du warst vom Nein ausgegangen.
Naja, weil ich ja 3 Jahre lang wirklich immer versucht habe und sie hat immer so getan, als wenn sie es nicht mitkriegt. Also heutzutage leugnet sie es ja immer noch. Das ist natürlich Quatsch, weil die ganze Klasse wusste das. Nur sie nicht, naja, Blödsinn. Naja, aber...
Selektive Wahrnehmung sagt man heute dazu, ja.
Ja, natürlich. Naja, also wir sind also erstmal nicht ins Kino gegangen, erst ein bisschen später und auch nicht in die Disco. Aber wir haben, weil es ja wirklich anstand, zusammen Prüfungsvorbereitungen gemacht. Sehr romantisch. Also wir haben uns auf Englisch vorbereitet oder weiß ich nicht. Also, und das war offensichtlich recht.
Ja, aber da kann man zumindest die Untiefen des Gegenübers kennenlernen, weil
so
ein Abenteuer manchmal recht launisch abgehen kann.
Ja, genau.
Und dann merkst du auch, wie ist jemand, wenn er unsympathisch ist. Und das, also ich habe schon so Geschichten da mit Mikroökonomie, da habe ich schon selber so Lernsessions gehabt, wo beide irgendwie frustriert waren. Und da lernen wir wirklich viel über das Gegenüber.
Ja, nee.
Kann immer
Aber in dem Fall nun gar nicht. Also
Nee.
bis heute ist es ja nicht so. Also wir verstehen uns ja
Und
immer
was
noch
war dann
super toll.
das entscheidende Moment? Jetzt bleibe ich bei dem.
Der entscheidende Moment, also das war eigentlich, für sie war das eigentlich ein Ja. Also pff, gut, okay. Und dann relativ, aber das war auch nicht so leicht, mich dann bei den Schwiegereltern vorzustellen, weil die waren, also sie wollten sie eigentlich behalten, sagen wir mal so. Also ich
Was war das für
hatte,
Elternhaus? Also sind die.
ja, das waren wirklich Arbeiter. Schwiegermutter arbeitete bei der Energiewirtschaft in einer Küche, glaube ich. Und Schwiegervater war ja, Stahlwerker. Also der hat Eisen gegossen. Also sehr, sehr harte Arbeit.
Die wissen auch, was dann Stahlarbeiter, da weißt du am Abend, was du tagsüber
Das
getan
ist so, ja, genau.
hast.
Und
Das ist
dann kommt
Terror.
da so einer, so ein Luftikus und der will ihm seine Tochter wegnehmen. So weit kommt es noch. Zwei waren schon weg. Jetzt kommt der nur noch.
Wie alt wart ihr damals?
Oh, jung, also 18. 18.
Also du auch am Beginn oder noch nicht einmal im Studium?
Nee, auch Studium war ja erst viel später. Ich war ja noch zwischendurch noch bei der Armee. 3 Jahre
Jetzt
lang.
haben wir ein wichtiges Kapitel ausgespart. Das wäre jetzt noch spannend. Wie ist es dir dort ergangen?
Bei der
Weil ich
Armee.
erlebe dich jetzt nicht als einer, der sich leicht unterordnen kann.
Das ist wohl wahr. Also
Der
das,
Revoluzzer, der Revoluzzer.
wir wollen mal die Armee ganz schnell durchgehen. Also das war tatsächlich eine Lehre für mich, also eine schwere, also eine Lebenslehre, kann da man sagen. Also dass ich da durchgekommen bin. Also das war wirklich eine schlimme Zeit, muss man echt sagen. Es begann im Prinzip in der Ausbildung, als ich war ja 3 Jahre, nicht? Also ich wollte unbedingt Stipendium haben. Also in der DDR hat ein Arbeiterkind Stipendium gekriegt, aber ein Handwerkerkind garantiert nicht. Und ich wollte meine Eltern nicht auf der Tasche liegen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache mal lieber Armee und ein bisschen länger und dann bin ich unabhängig. So. Und dann gibt es eine Unteroffiziersschule, die war in der Nähe von Leipzig. Und das war, da habe ich zum ersten Mal preußischen Drill erlebt. Das kannst du dir auch nicht vorstellen. Also das war wirklich, also vielleicht so in Nordkorea, so irgendwie so oder chinesisch. Ich weiß nicht.
Gleich,
Also
ne?
wir haben wirklich, also wir haben da geblutet, echt, das war schlimm. Und du durftest kein Weihnachten feiern und ach, weiß ich was. Also
Wir bringen dein Hirn zum Bluten, ja?
ja, das könnte man so
Zum Leuchten,
sagen.
ja?
So, und dann haben sie uns aber gleichzeitig auch gesagt, aber wenn ihr jetzt hier seid, das ist ja alles locker, kommt ihr mal erstmal in die Truppe, also dann nachher an die Soldaten und da geht die Hölle los. Also wir waren also schon sehr gut vorbereitet, könnte man sagen. Naja, und dann kam tatsächlich, dann bin ich nach Rostock versetzt worden, was übrigens der größte Zufall aller Zeiten war, also weil meine Frau hier, also die Dagi, die hat ja in Rostock studiert und
So ein Zufall.
das war wirklich ein Zufall. Wir sind nämlich, also als ich studiert hatte, hat sie gesagt, du bist doch in Nachrichten gemustert. Also, und hier, guck mal, ich habe mich erkundigt, hier in der Kaserne, gerade rüber von der Schwimmhalle, da haben die auch Nachrichten. Und ich sag, du, es gibt in jeder Kaserne Nachrichtenabteilung. Also in der ganzen DDR. Und das war auch wirklich so, wenn du dann deinen Unteroffizier geschafft hast und dann wurdest du versetzt, wurde absolut, das war absolut geheim, keiner wusste, wo er hinkommt. Niemand. Und du wurdest nur in einen
Das
Zug
war mal ein
gesetzt.
Zivildienst ähnlich, ja. Aber das war,
Also es war irre, irre.
der eine war plötzlich am anderen Ende von Österreich, ja.
Ja, das war. Und du bist einfach nur in den Zug gesetzt worden und dann gab es das Geraune, fährt der nach Süden oder fährt er nach Norden? Und meiner fuhr nach Norden. Also sagt, naja, gut, nicht zu weit weg von ihr. Und dann stiegen die ersten aus, dann die nächsten, in der nächsten Haltestelle, irgendwann war es dann in der Nähe von Berlin, dann stiegen die in Potsdam aus und dann irgendwann, ich blieb immer drinnen, also es waren am Ende nur noch 4 Leute im ganzen Zug drinnen und der endete dann in Rostock. Und ich bin genau in diese Kaserne gesetzt worden, wo sie gesagt hatte, Mensch, guck mal, da gibt es übrigens Nachrichten. Ja, und dann wurde ich dort empfangen von einem also das war ein Unterfeldwebel, ein Spieß, unser Hauptfeldwebel, sagt man auch, also der für mich der unseren Zug verantwortlich war. Und der hatte, es war gleich der erste Satz, er sagt, ich habe gehört, du hast Abitur. Jopp. Nützt ja nichts. Und er hatte nämlich 6. Klasse Abschluss. Und das hat er mich spüren lassen, 2,5 Jahre lang. Er war der
Ich wollte
Mächtige und
gerade
ich war ein
subsumieren,
Kleiner.
ach, wie schön ist das Schicksal, dass es sich in ihre Nähe verschlagen hat.
Ja.
Aber naja.
Es war jetzt dadurch sogar schlimmer. Das war viel schlimmer, weil ich bin ja das erste halbe Jahr, weil dieser Kerl so dämlich war, der hat mich also weder in Urlaub gelassen noch in Ausgang. Also ich bin tatsächlich 8 Monate lang immer bis zum Zaun. Er hat mir immer freigegeben. Er sagt, ja, du kannst raus. Am Zaun wurde mir gesagt, Herr Vogt, oder Genosse Unteroffizier, treten Sie mal wieder zurück. Sie müssen hier Unteroffizier vom Dienst sein oder irgendwie sowas. Also es war die pure Schikane und das war echt schlimm. Also da habe ich auch gedacht, Mensch, überlebst du hier oder nicht? Also es war knapp davor.
Einer deiner schönsten Tools, die du auch hast, das sind diese Tageskalender, wo du dich auch an den Mechanismen abarbeitest, die unter anderem im Café am Rande der Welt und bei diesem Strzelecki drinnen vorkommen. Und wenn du das damals hättest ausfüllen müssen, was wäre da so drin gestanden?
Also in der Armeezeit?
Ja, eben,
Na,
ja.
das wäre 0,0,0 gewesen.
Ja.
Aber nein, nein, das stimmt eigentlich nicht, weil das war nur
Jetzt ist
mein
ja was
Verhältnis zu den
anderes.
Vorgesetzten. Also mein Verhältnis zu den Soldaten, das war ein gutes. Also ich hatte zum Beispiel, das war übrigens auch, also auch so eine Lebensstory. Ich kam ja nun da relativ frisch hin, war immer noch 18, also ich hatte noch nicht Geburtstag gehabt. Und dann wurde mir zugeordnet, also Sie kriegen zur Ausbildung einen Nachrichtenzug. So, also Sie müssen die Grundausbildung. Und jetzt musst du dir vorstellen, das sind so ungefähr 30 Leute gewesen und alle waren 26. Das war aber eine große Ausnahme. In der DDR wurdest du bis 26 gezogen. Und wenn du dabei nicht erwischt wurdest, sondern 26,5 warst, dann hattest du es geschafft, dann brauchtest du nicht mehr zur Armee. So, wir hatten ja einen Wehrdienst, nicht? Also wir mussten ja. So, und das waren die Hälfte von denen waren Studierte. Also die hatten eigentlich jetzt studiert und wollten jetzt anfangen zu arbeiten. In der Regel hatten die alle Familien, 2, 3 Kinder und mussten jetzt von den Kindern weg und kamen jetzt frustriert in diese Familie. Das war die Hälfte. Und die andere Hälfte kam direkt aus dem Gefängnis. Das waren welche, die noch kurz vorher entlassen worden sind, also weiß ich, was die alles angestellt hatten. Und die wurden jetzt auch in meinen Nachrichtenzug gesteckt. Und dafür war ich jetzt verantwortlich 6 Wochen lang ganz alleine. Normalerweise konntest du mal gucken, welche Pistolen irgendwo noch rumliegen und dann setzt du die an die Schläfe und dann sagst du, das geht gar nicht. Aber es ist genau das Gegenteil passiert. Also ich habe die tatsächlich schleifen müssen und das war auch wirklich ganz schlimm und durch den Schlamm rum und weiß ich was alles. Aber die haben mich absolut mit Respekt behandelt und ich sie natürlich auch. Und am Ende haben die mich wirklich nach diesen 6 Wochen gefragt, genauso Unteroffizier, jetzt können Sie uns ja mal sagen, wie alt sind Sie denn überhaupt? Und ich sage, das sage ich euch nicht. Ich hatte ja Sachen, ich bin so ein kleiner Schüler noch hier, 18 Jahre alt. Ich sage, nö, sage ich euch nicht. Ratet doch mal, also meinetwegen, naja, also über 30 auf jeden Fall. Er sagt, okay, dann bleibt man in dem Glauben. Aber da wusste ich, dass ich unterrichten kann. Also, dass ich mit Menschen umgehen kann. Also, das war in dem Fall, das möchte ich natürlich nicht missen, diese Situation.
Da wäre dann doch was im Kalender gestanden, ja?
Ja, also dann in dem Fall wäre es dann wieder oben gewesen. Aber so wie ich dann den Unterfeldwebel Frank da gesehen hätte, dann wäre er auf -5 gegangen.
Magst du mal ganz kurz das Tool erklären, damit auch die daheim, die jetzt das nicht wissen,
Ah,
wie
so.
die Strelecki-Geschichte funktioniert?
Ja, also wir haben ja damals überlegt, also damals, also vor knapp 2 Jahren, wie können wir unser Business mehr pushen? Und da haben wir also 2 Kalender entwickelt, einmal so einen Monatskalender, da geht es darum, was sind die wichtigsten Eckdaten in der Woche, nee, der Wochenkalender, nicht Monatskalender, der Wochenkalender. Und das wird dann in Mindmap-Form verteilt auf die einzelnen Wochentage. Und es ist ziemlich effektiv, dieses Ding. Und dann haben wir uns noch einen Tagesplaner ausgedacht, auch wieder mit einem Mindmap, wo die Aufgaben des Tages nochmal sortiert werden nach A, B und C Aufgaben. Und dann ist ein wichtiges kleines Werkzeug, also ein Tool, auf der rechten Seite. Das ist also die Museumstage. Und diese
Das meine ich
Museumstage,
jetzt, ja.
ja genau. Und diese Museumstage, die sind von dem John Strelecki. Die Idee finde ich sensationell. Also wenn man jetzt Leute fragt, so, also pass mal auf, wir leben ja nur einen gewissen Anteil von Tagen auf dieser Welt. Schätz doch mal, wie viel Tage lebst du denn? Und wenn du jetzt Jugendliche fragst, dann sagen die nur 1 Million. Sag, naja, was würdest du sagen? Du weißt das, wa?
Ich weiß es tatsächlich nicht.
Aha, schätz doch mal, schätz mal.
50.000?
Ja, das wäre schön, dann wirst du 160 Jahre alt. Nee, 28.000 sind es nur. Und das macht dem... Ja,
ich arbeite dran.
Also, natürlich, ich auch. Nee, aber wenn man so durchschnittlich so mal 80, 85 wird, dann hat man etwa 28.000 Tage. Und wenn man sich dem bewusst ist, dann ist natürlich klar, also wie nutze ich denn diese Tage? Vor allen Dingen die noch vor mir liegen, also die Rückgängen, die kann man ja...
Bei den anderen wird es schwierig, ja. Man, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit, das wissen wir ja. Genau. Also das auch, aber leichter fällt es bei dem, ja, was noch kommt. Ja.
Ganz genau. Und als ich das Buch gelesen hatte, hatte ich wahrscheinlich dann auch so einen Anschluss gekriegt. Ich hatte ja auch mal einen Schlaganfall. Sagt, das hätte ja jetzt zu Ende sein können. Da habe ich wirklich für mich beschlossen, ich werde keinen einzigen Tag mehr haben, der nicht toll war. Und das habe ich bis jetzt wirklich jetzt dokumentiert in meinem Tagesplaner. Also bei mir sitzt immer irgendwie zwischen, sagen wir mal, 75 und 100%, also eher im 90er-Bereich.
Ach, süß. Das wäre eigentlich schon ein schönes Schlusswort, aber ich möchte natürlich... Na, tatsächlich. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, ja, weil wir daheim natürlich auch die gewohnte Länge haben wollen für Reiten.
Natürlich. Tja, meine Lieben, ich denke mal, wir sollten jetzt hier unterbrechen, denn tatsächlich würde es doch ein bisschen länger dauern noch. Also der Andreas, der interviewt mich ja hier wirklich sehr intensiv und ich komme hier von einer Story in die nächste und das ist natürlich toll. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt für heute hier Schluss und sehen uns dann in der nächsten Podcast-Episode, also die 100.1 wieder. Also bleibt schön gesund, herzlichst, euer Jens.
Du hörtest den Podcast Das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten.
Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden.
Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de. Hier findest du weitere wertvolle Hinweise, die dein Lernen leichter machen. In unserem Shop www.mindmaps-shop.de wirst du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen finden. Bis zum nächsten Mal. Dein Jens.